Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Das Ende ist nah, das ist die Überschrift der Süddeutschen Zeitung zur Documenta 15 und das ist faktisch erstmal richtig. Die große Kunstschau in Kassel endet mit diesem Wochenende. Diese Documenta, die ja wie keine vorher umstritten war, wegen des latent vorhandenen und eben auch, ich würde sagen, latent real genährten und bestätigten Antisemitismusvorwurf. Einige prominente Besucher sind deswegen gar nicht erst hin, allen voran der Bundeskanzler. Bei der Zuschauerbilanz insgesamt gibt es wohl ein Minus von 15 bis 20%, was aber natürlich auch an anderen Faktoren liegen kann, den Krisen dieser Zeit, Corona bedingt. Wer hingegen da war, ist mein heutiger Gast, der Kulturjournalist Tobi Müller, gerade vor kurzem auch nochmal. Und ich weiß, Sie sind erschüttert, aber anders als die meisten nicht wegen der Kunst und all der Debatten, die wir darum hatten, sondern wegen der Debatte drumherum. Was stört Sie?
Na, wenn man sich angeguckt hat, wie in der ganzen Welt darüber diskutiert wurde und wie es in Deutschland verhandelt wurde, gibt es da schon eine extreme Diskrepanz. Die ist zum Teil natürlich zu erklären durch die deutsche Geschichte. Das ist auch richtig, dass man da anders reagiert. Selbst wenn die Antisemitismusvorfälle sich vorrangig in Archiven zugetragen haben, also wenn quasi Archive ausgestellt werden, hat das schon nochmal einen anderen Status, als wenn man jetzt ein neues Werk produziert. Auch da gab es übrigens einige Uneinigkeit zwischen Experten. Es ist quasi ein Tierkopf, was in der Ikonografie der indonesischen Kollektive einfach was völlig anderes bedeutet, mit einem Mossad-Zeichen bereits antisemitisch oder nicht, wenn der Mossad zu den Geheimdiensten gehört hatte, die das Suharto-Regime, die Diktatur unterstützt hatten, Deutschland ja auch, Helmut Kohl, wir kennen die Bilder und so weiter. Also auch da gibt es quasi Dissens, wie das in Deutschland quasi abgefrühstückt wurde, auch von ganz vielen Kommentatoren. Es waren tatsächlich meistens Männer, die noch nicht mal auf der Ausstellung waren. Das fand ich schon ein extremes Armutszeugnis. Also das hat mich ein bisschen erschüttert in die Fähigkeit, überhaupt auf breiter Ebene Debatten zu führen, die komplexer sind, als von wegen, man muss die schließen, das ist alles antisemitisch, der globale Süden macht uns die Aufklärung kaputt, war so ein Brock in der SZ, der Tiefpunkt überhaupt, glaube ich, dieses Blattes in diesem Sommer. Das kann man so einfach nicht führen. Ich war vor Ort, ich war nur einmal da, muss ich präzisieren, gegen Schluss. Und ich habe auch Irritation gespürt, Widerstände. Ich finde das aber durchaus, also in einem produktiven Sinn. Ich habe jetzt nicht alles gesehen zum Beispiel. Ne? Also das bestimmt Guernica-Bild,
das, ja, das Inkriminierte. Ja.
Zwei Tage immerhin investiert und ich habe auch viel Diskussionsbedarf gehabt, tatsächlich. Ich habe mich auch empört zum Teil über die Tokyo Reels zum Beispiel, die jetzt nochmal inkriminiert wurden. Also aber auch das ein Archiv aus den 70er Jahren.
Das man aber ausstellt. Ne? Also insofern ist es dann eben nicht mehr Archiv und da war ja auch häufig die Frage der Kontextualisierung der Gespräche, die stattfinden. Gespräche als eine Möglichkeit oder auch andere Möglichkeiten der Kontextualisierung. Und da, ja klar, Sie haben gerade mit Vorwurf die anklagende Seite bedacht. Man kann aber natürlich auch sagen, dass von Seiten der Künstlerinnen und Künstler des Kollektivs, dass da im Prinzip nicht genug Dialogbereitschaft oder überhaupt Bereitschaft darüber war, auf das einzugehen, auf diese Vorwürfe, auf diese ja, Perspektiven, die vielleicht deutsch geprägt sein mögen. Wobei ich da auch immer eine kleine Einschränkung machen möchte. Das war ja auch so ein bisschen dann so der Sound bei den Debatten oder bei den Antworten, die es gab von Juan Grupa, dass sie gesagt haben, ja, in einem deutschen Kontext ist es so. Aber da waren doch auch zum Teil wirklich antisemitische Darstellungen, wo ich das Gefühl habe, nee, das ist nicht nur ein deutscher Kontext, das ist ein globaler Kontext, in dem man sowas nicht reproduzieren sollte.
Ja, ich glaube, so in der Gegenüberstellung kann man die Debatte tatsächlich nicht führen. Also wie Juan Grupa reagiert hat, das war natürlich auch ein bisschen hilflos in der Tat. Ich glaube, die waren wirklich unvorbereitet über die Heftigkeit der Debatte. In ihren Kulturkreisen sieht man jetzt eine Figur, ein Tierkopf mit einem Mossad-Zeichen, nicht sofort als antisemitisch. Es gibt auch Leute wie Josef Kroatoru zum Beispiel, die das anders sehen, in Haifa geboren. Der hat auch in der FAZ zum Beispiel kommentiert zum Teil oder in der HNA, also der lokalen Zeitung in Kassel, die dann einen sehr guten Job gemacht haben. Da gibt es schon Dissens, wie das zu lesen ist. Und es ist nicht von vornherein einfach völlig klar. Wir reden da über Kunstwerke, über alte Kunstwerke. Das kann so gelesen werden. Ich fand es auch gut, dass man das runtergenommen hat an diesem zentralen Platz. Das ging natürlich nicht. Aber dass so die Perspektive so überhaupt gar nicht bedacht wurde, was eigentlich das Projekt gewesen wäre, diese Dokumente, was ziemlich viel westliches Selbstverständnis des Kunstmarktes eben angegriffen hätte. Dass die, Juan Grupa jetzt, das Kollektiv der Kollektive, die anderen Kollektive dann angestellt hat, das ist ja kompliziert, dass die sich da nicht wahrgenommen fühlten und dachten, oh Mann, jetzt haben wir 2, 3, 4 Jahre daran gearbeitet und all das, was wir eigentlich machen wollten, fällt jetzt so zwischen Stuhl und Bank. Das hat zu diesen überforderten, finde ich auch, Reaktionen von Juan Krupa geführt, die natürlich der Sache nicht dienlich waren, das aus dem Weg zu räumen. Was dann zum Teil passiert war, war einfach unwissenschaftlich. Also dass plötzlich irgendwie muslimische Kopfbedeckungen als jüdische Kippas gegolten haben, die man irgendwo auch gefunden hat und so, dann wurde es dann echt, wie soll ich sagen, also das war einfach nicht mehr zielführend, wenn man dann einfach guckt und noch nicht mal den kulturellen Kontext versteht. Das entschuldigt nicht jede Form von Antisemitismus, das ist ja wohl klar. Aber über die Documenta hätte sehr viel anderes zu reden gegeben. Den Werkbegriff zum Beispiel, dass das autonome Kunstwerk außerhalb Europas einfach noch nie irgendjemand interessiert hat, dass man es deswegen auch nicht abschaffen musste. Ich glaube, das ist auch eine Kränkung, die für mich immer subkutan so ein bisschen mitläuft und die man damit jetzt auch ein bisschen vom Tisch hat.
Mhm. Sie haben ja anfangs gesagt, dass es eben ein sehr deutscher Blick war, dass es international beispielsweise schon anders betrachtet wurde. Ich habe jetzt hier mal ein Zitat, ich entnehme das der Süddeutschen Zeitung, Peter Richter hat gestern nochmal ausführlich geschrieben. Da zitiert er The Art Newspaper aus London, die schon am Anfang der Ausstellung geschrieben haben, bei der ethischen, also über die Ausstellung, bei der, Zitat, ethische Fragen alle ästhetischen in den Hintergrund drängen und die Grenzen zwischen Kunst und sozialen Praktiken vollkommen aufgelöst werden. Zitat aus The Art Newspaper. Und ist das nicht auch vielleicht Teil des Problems, auch jetzt über diese direkten Antisemitismusvorwürfe hinaus? Weil, und jetzt spitze ich mal mit meinen Worten zu, muss eine Documenta nicht inhaltlich wie auch ästhetisch anspruchsvoller sein als eine Antifa-Demo?
Ja, da muss ich jetzt rückfragen, waren Sie da auf der Ausstellung?
Nein.
Sie das als Antifa-Demo betiteln?
Nee, ich war nicht da. Ich habe natürlich ganz häufig so diese. Ja. Ich nehme so ein bisschen so als so ein Agiprop war in der Darstellung, auch sozusagen in der Kritik der politischen Verhältnisse.
Ja, ich weiß schon, was Sie meinen. Also meine Rückfrage war jetzt so polemisch wie Ihre Frage.
Absolut daher, okay. Dafür stehen wir hier.
Ich glaube, Antifa, wenn wir das aus deutscher Perspektive angucken, da sind das oft Bürgerkinder, die aus guten Gründen, finde ich, auf die Straße gehen. Wenn wir die Kontexte dieser Kollektive angucken, dann kommen die aus sehr viel härteren, sehr viel existenzielleren politischen Kämpfen. Also dann würde ich das quasi jetzt nicht mit einer Hamburger Antifa, die sich irgendwo auf der Schanze einrichtet, vergleichen wollen. Das sind einfach komplett andere Bedingungen. Was Sie ansprechen, das ist eben genau die Auflösung des einerseits autonomen westlichen Kunstwerks und auch des quasi im Galeriensystem reproduzierbaren, das heißt verkaufbaren Kunstwerks. Das ist ja eine Debatte, die wir in unserem quasi westlichen Kunstsystem auch schon seit einigen Jahren führen. Sie wird einfach viel radikaler veranstaltet von diesen Kollektiven. Wir müssen uns von einem westlich geprägten Geniekunstbegriff verabschieden. Die müssen sich von gar nichts verabschieden, weil sie es eben nicht hatten. Mhm. Also diesen Unterschied gibt's da gar nicht. Wir kommen da mit unseren Kategorien ran und betrauen etwas, was die angeblich verloren haben, was sie aber nicht verloren haben. Wir verlieren das gerade. Das ist quasi unsere Trauerarbeit, wenn Sie mir jetzt dieses Wir erlauben möchten in diese Debatte. Und das macht es so schwierig. Also wir tragen auch unsere Fantasien quasi ex negativo, ablehnend, in diese Werke hinein und merken dabei gar nicht, was eigentlich der Sinn und Zweck gewesen wäre. Zum Beispiel nur schon, das habe ich hier auf dem Sender auch schon mal gesagt, ich wiederhole mich da ein bisschen, wie die Leute einfach alle gleich entlöhnt wurden, wie es quasi keine Spitzenlöhne gab für Spitzenkünstler und so weiter. Also ferner vom Markt, dass diese Dokumente, kann man das nicht machen. Mhm. Eine Kritik daran, dass das quasi, wo ist die Grenze zwischen Aktivismus und Kunst, wie kann man das überhaupt übermitteln? Das fände ich eine produktive Diskussion. Ich will ja nicht sagen, dass das alles irgendwie ganz tolle Kunst ist, wir müssen jetzt alle nur noch Aktivismus machen. Aber diese Debatte wurde ja nicht geführt. Das wird jetzt am Schluss nochmal mit eingebracht.
Aber wahrscheinlich komme ich auf dieses Antifa-Bild auch deshalb, und da bin ich wieder bei diesen Antisemitismus-Vorwürfen, dass ich mich da immer wieder gewundert habe, wie das denn sein kann. Also wenn man diese Befreiungsperspektive, diese globale Süden-Perspektive mit all den Aspekten, die Sie gerade genannt haben, wenn man die sehr ernst nimmt, und ich mich dann vor dem Hintergrund wundere, dass der politische Protest sich letztendlich in der Adaption eines sehr alten europäischen Antisemitismusbild mit seinen Stereotypen bedient. Also, oder sind die da entstanden? Sind die in Indonesien entstanden? Ich glaube kaum, diese Bilder, was wir gesehen haben, also diese Stereotypen-Darstellung von Juden. Das ist ja im Prinzip auch eine Art sozusagen Diskurskolonialisierung, dass man diese Antireflexe, dass man sich da dort bedient.
Ja, das kann man so sehen. Wobei ich würde jetzt auch nochmal einzeln genau bereden wollen, welche Beispiele Sie meinen. Also ich meine, ich finde die meisten Beispiele, die dann quasi jede Woche nochmal neu durchs Dorf getrieben wurden, waren einfach keine. Das konnte man einfach anders lesen. Das waren zum Teil mutwillige quasi Missinterpretationen. Wie gesagt, von diesem muslimischen Kopfbedeckung, wo man sieht, oh, eine Kippa, das ist sofort Antisemitismus. Das stimmte einfach zum Teil nicht. Selbst der Mossad-Agent, da kann man sich streiten drüber, was sie da soll. Auch andere westliche Geheimdienste waren in diesem Bild von Tahrir Party zu sehen. Mhm. Die blutunterlaufenden Augen, die Reißzähne und so weiter, da würde ich auch sagen, ist relativ klar.
Genau, sowas zum Beispiel.
Ja, ja, aber das war einfach nicht die Mehrheit der Fälle, die da ständig durchs Dorf getrieben wurde. Also da einfach ein bisschen irgendwie ein mehr Close Reading, also mehr irgendwie am Beispiel nochmal gucken, was war hier wirklich los und das durchaus kontrovers zu diskutieren, das ist halt nicht passiert. Es wurde halt sofort Antisemitismus geschrien und die andere Perspektive gar nicht quasi mit einberechnet. Und das fand ich für eine Ausstellung, die uns ja eigentlich genau das hätte bringen sollen, halt irgendwie so ein bisschen schwierig. Dann dachte ich, was habt ihr jetzt hier erwartet? Also nicht, dass man damit Antisemitismus schönredet, aber dass man sagt, das ist jetzt wirklich eine andere Perspektive. Und die quasi sowohl ästhetisch wie politisch mit unserem Blick dann quasi zu prüfen, ist zwar legitim, aber sie dadurch zu delegitimieren, also in Gänze, ne, muss man sagen, ist schon komisch. Ob es wirklich die umstrittenste Dokumenta ever ist, das werden wir in 10 Jahren wissen.
Ich wollte gerade fragen, das wäre nämlich mein abschließender Ausblick an dieser Stelle. Nach all diesen Debatten, die wir jetzt erlebt haben, wie wird dann die nächste Dokumente, also wird die zwangsläufig, das wäre jetzt meine Befürchtung nach all dem, brav und in gewisser Weise langweilig, weil keiner mehr Bock auf Debatte hat oder auf Konflikte dieser Art.
Also das wünsche ich mir natürlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Man muss ja auch sehen, Tahrir Party, das ist nur ein Kollektiv, Ruang Rupa, ist ja quasi nur der Endpunkt einer sehr langen Entwicklung, die Katrin David angestoßen hat, ich glaube 1997 mit ihrer Dokumenta.
Meine erste.
Meine auch. Okui Envesor und so weiter, was alles danach gekommen ist, hat alles in Richtung dieser Öffnung quasi gesprochen. Das ist ein fast kontinuierlicher Weg. Also von fast allen Themen, die da sind, das ist die radikalste in diesem Sinne, die quasi aus diesem westlichen Kunstkanon raus möchte und den Werkbegriff anders definiert. Aber das heißt, wir führen diese Diskussion seit 25 Jahren, die jetzt quasi abzubrechen, nur wenn man sagt, wir müssen jetzt ein bisschen näher an den Markt ran, an den westlichen Markt, an die Werte, die wir da rausziehen können, damit wir auch wieder darüber schreiben können, was wir gelernt haben in den letzten 20 Jahren. Das ist ja unser Geschäftsmodell eigentlich eher. Das glaube ich nicht. Also diese Art von Regression wird nicht stattfinden. Dass man sich ein bisschen anders umguckt, wie man die Leute bestellt und dass man da eher auf eine sicherere Nummer geht, das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass das so schlimm ist. Ich meine, ein paar Strukturen kann man da auf jeden Fall überdenken. Denken, wie das zustande gekommen ist. Das ist auch legitim, dass man aus diesen Prozessen lernt.
Tobi Müller im Deutschlandfunk Kultur.